Digital wird euch präsentiert von me-first.ch, der Website für effizientes und gesundes Arbeiten am Computer.
Es ist 7:30 auf Radio Stadtfilter, startet das Digitalmagazin auf. Und der Moderator loggt sich ein mit dem Namen Matthias Schüssler.
Digitale Hochsommer.
Heute ist der 22. Juni 2010. Gestern hat der Sommer angefangen und das ist Grund genug für uns, mal wieder eine schöne Sendung unter dem Motto «Der digitale Hochsommer» zu starten. Ihr wisst schon, das ist die Sendung, die immer mit einem Fototipp von Kevin anfängt. Vorher aber noch der kleine Hinweis, dass ihr euch live könnt in diese Sendung einmischen könnt, wenn ihr auf Twitter einen Tweet mit dem Hashtag Stadtfilter schickt. Und übrigens, der 22. Juni ist auch der Tag, wo der Konrad Zuse Geburtstag hat, der Mann, der den Computer erfunden hat. Er wäre heute genau 100 Jahre alt geworden. Er ist am 22. Juni 1910 in Berlin auf die Welt gekommen. Und vielleicht erinnert ihr euch, wir haben schon mal eine Sendung zum Konrad Zuse gemacht. Ich habe mit seinem Sohn geredet. Und diese Sendung könnt ihr als Podcast immer noch hören auf stadtfilter.ch. Ihr findet sie unter der Nummer 07Z. Wie Zuse hat es dort zumal geheissen. Und jetzt ohne ein langes Rumgeschwätze, der Fototipp, von ihr alle schon darauf wartet, Kevin Rechsteiner. Er erzählt uns von der Fotografie mit Polaroid und warum die auch im digitalen Zeitalter noch nicht ausgespielt hat.
Hallo, das ist der Kevin Rechsteiner. Wieder mal ein Fotobeitrag von mir und ich habe gefunden, ich könnte mal etwas machen über Polaroid-Fotografie. Ist zwar nicht gerade etwas, was im digitalen Bereich sehr bekannt ist, aber Polaroid-Fotos kennen irgendwie alle. Und in letzter Zeit haben die so ein bisschen an Popularität gewonnen, weil für das iPhone gibt es so eine Polaroid-Applikation, wo man dann eben aus den Fotos, die wir gemacht haben, so Polaroid-artige Sachen kann generieren. Und aus dem aus habe ich gefunden, ich könnte jetzt mal so einen Bericht über die Polaroid-Sachen machen, um das wieder so ein bisschen aufleben lassen. Polaroid ist so das klassische Ding von Sofortbildkameras, die die meisten kennen. Also man drückt ab und man hat das Bild gerade in der Hand. Meistens mit ein bisschen falschen Farben, mit ein bisschen falschem Licht, aber genau das hat irgendwie den Charme von Polaroid ausgemacht. Die Firma Polaroid ist leider eingegangen, das heisst, die gibt es nicht mehr. Die Filme werden, wenn es gut läuft, zwar noch hergestellt. Das hat also ein österreichisches Unternehmen, das das Ganze möchte wieder aufnehmen. Aber offizielle Polaroid-Filme gibt es eigentlich nicht mehr. Und darum habe ich eine Applikation gesucht, wo ihr mit eurer Digitalkamera eben genau den Polaroid-Effekt könnt machen könnt. Und zwar heisst das Ganze Polaroid. Findet ihr auf der Internetseite www.polaroid.net. Dort könnt ihr ein Programm abladen, wo ihr dann eure Bilder von der Digitalkamera reinladen könnt und dort euch dann so ein Polaroid-artiges Bild generieren. Wenn ihr die Software installiert habt, gibt es etwas, was ihr beachten müsst. Und zwar sind ja Polaroid-Bilder, wie ihr wisst, immer quadratisch. Und die Software, die Polaroid-Software, nimmt einfach immer den Mittelpunkt vom Bild. Das kann im Querformat sein, dass es funktioniert. Ich empfehle euch aber, das Bild vorher mit einer anderen Bildbearbeitungslösung schnell in ein quadratisches Format zu schneiden, dass ihr dann auch wirklich den richtigen Ausschnitt habt. Das Spannende an Polaroid finde ich persönlich auch, dass die Entwicklung, also der Vorgang, um das Polaroid zu generieren, immer anders ist. Also wenn ihr da dreimal das Bild nehmt und das dreimal macht, kommt ihr jedes Mal ein bisschen anderes Bild über. Wenn ihr jetzt Photoshop habt oder Photoshop Elements, könnt ihr auch mal im Internet suchen. Es gibt so diverse Anleitungen und Wegleitungen, wie ihr im Photoshop oder eben im Photoshop Elements könnt, also ein Polaroid generieren, eben auch mit diesen falschen Farben und den Rahmen. Es gibt auch Aktionen, die ihr dann direkt könnt ausführen könnt und dann tut euch dann so in den Bildern direkt so Polaroid zu machen. Zum Polaroid-Thema noch ein bisschen aufgreifen. Ich habe vorher schon gesagt, es gibt eine Firma, die eben geplant hat, weiter Polaroid-Film herzustellen. Für all die, die jetzt sagen, ich hätte schon mal noch gerne so einen Polaroid-Film oder ich würde das gerne noch mal ausprobieren. Ihr könnt auf polapremium.com, dort ist noch eine begrenzte Anzahl von Filmen erhältlich, könnt ihr die bestellen. Ist aus Österreich, aber kommen relativ gleich. Sind teilweise abgelaufene Filme, aber das macht es ja dann genau auf. Auf polonoir.com könnt ihr Bilder kaufen, also Fotografen, die noch auf Polaroid arbeiten, verkaufen dort ihre Bilder. Hat es auch bekanntere Künstler dabei, wie zum Beispiel Stefanie Schneider, die viele von ihren Bildern auf Polaroid macht. Und dann, wir sind das Winterthur-Radio, da noch ein kleiner Hinweis. Es gibt in der Winterthurer Straße jemanden, der genau so Polaroid-Effekt-Sachen macht. Und zwar findet ihr ihm seine Homepage auf www.polarize.ch. John Wilhelm ist ein Winterthurer, läuft da umeinander, macht Fotos und tut die nachher auf so kleine Plexiglas hinterlegte Bilder aufziehen, die ihr dort auf der Homepage könnt kaufen könnt. Könnt ihr mal dort drauf, könnt ihr mal durchschauen. Ist sicher auch eine gute Inspiration, wenn ihr selber möchtet, so ein bisschen Polaroid machen. Ich hoffe, ich kann euch so etwas zum Thema Polaroid sagen. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns auf digital@stadtfilter.ch. Vielen Dank und bis bald.
Das ist der digitale Hochsommer im Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Und diese Sendung heisst so, auch wenn ihr jetzt nicht schwitzt, sondern ein bisschen kalt habt. Als nächstes geht es um das Thema Sicherheit. Ich habe mit dem Candid Wüst ein kleines Gespräch geführt. Er arbeitet bei Symantec als Virenjäger oder Threat-Forscher, wie das auf Neudeutsch so schön heisst. Und die erste Frage an Herrn Wüst: Wie präsentiert sich denn die Bedrohungslage im Internet im Moment?
Also die Bedrohungskarte von der Schweiz, zumindest im digitalen Sinn, ist durchaus nicht ganz so schlimm, wie man könnte denken. Er hat sich verbessert im Vergleich zum letzten Jahr. Heisst aber natürlich trotzdem nicht, dass man sorglos im Internet kann auf alles draufklicken kann, sondern gerade eben auf Webseiten hat es doch die ein oder andere Infizierte, die versucht, über eine Schwachstelle im Browser Schadcode auf den Computer zu bringen.
Also Browser sind da so ein bisschen die Schwachstellen. Gibt es da irgendeinen Browser, der besonders zu nennen wäre als besonders gefährlich?
Leider kann man heutzutage eigentlich nicht sagen, der eine Browser ist der heilige Gral und dort hat es gar keine Probleme, sondern alle, also sei es Firefox, Safari, Chrome, aber auch Internet Explorer, haben Schwachstellen gehabt. Und zusätzlich kommen dann noch ein bisschen mehr als 300 Schwachstellen in Browser-Plugins, das heisst eben QuickTime, PDF-Viewer und so weiter. Das heisst, es kommt im Prinzip nicht darauf an, welchen Browser man benutzt, es kommt nur darauf an, dass man den häufig patcht und immer an Schuhe hält.
Und ich muss vor allem auch alle meine Zusatzprogramme, also Adobe Reader, den Flash Player, all diese Sachen, Java und aktuell halten. Aber könnte man sagen, ich wäre ja unglaublich sicher, wenn ich das alles würde abstellen und nur mit einem nackten Browser unterwegs wäre.
Es ist definitiv so, man wäre sicherer unterwegs, wenn man gar keine Zusatzplugins benutzen würde, auch gar kein JavaScript. Nur leider glaube ich, dass dann der Spass im Internet ein bisschen leidet und die meisten Seiten wahrscheinlich gar nicht mehr dargestellt werden.
Also es ist immer so, Spass versus Sicherheit, aber wenn man will, Spass haben, muss man einfach seine Plugins und alles drumherum sicher halten. Jetzt eine andere Frage, wir sind sicherer geworden in der Schweiz, warum das?
Die Schweiz hat doch knapp 10 Plätze gut gemacht in unserer Statistik. Das heisst, wir sehen, dass weniger Schadcode in der Schweiz verbreitet wird, dass weniger Spam-Bots aktiv sind und auch weniger Phishing-Seiten angeboten werden. Wieso es genau ist, ist schwer zu sagen. Vielleicht hat doch die ein oder andere Meldung dazu beigetragen, dass eben die Leute sicherer unterwegs sind und auch Unternehmen mehr dazu beitragen, dass eben die eigenen Webseiten nicht gekapert werden.
Windows 7 ist neu rausgekommen. Würden Sie sagen, das hat jetzt einen Sicherheitsgewinn gebracht? Wird ja ab und zu behauptet, das neue Betriebssystem sei sicherer.
Windows 7 hat sicher gewisse Sicherheitsaspekte gebracht, wo Verbesserungen da sind. Natürlich als erstes zu nennen ist der Wechsel vom Internet Explorer 6 auf Internet Explorer 8, was doch schon einiges gebracht hat. Aber auch im Memory-Bereich und im Kernel-Bereich hat sich doch einiges tun, wo man muss Microsoft als Kränzchen widmen, dass sie eben auf der richtigen Seite sind.
Jetzt tut Symantec ja die Bedrohungslage immer überwachen. Es gibt da ein Sensornetzwerk. GIN heisst das, Global Intelligence Network. Es klingt ein bisschen alkoholisch für mich, aber ich glaube, mit dem hat es nichts zu tun. 240'000 Sensoren, die das überwachen. Wie muss man sich vorstellen, wie funktioniert denn die Überwachung? Was macht so ein Sensor?
Also ein Sensor in dem Global Intelligent Network kann zum Beispiel ein Honeypot sein. Das heisst, es ist ein Rechner, den man absichtlich ins Netz stellt, damit er angegriffen wird und wo dann vielleicht von einem Wurm, der sich verbreitet, eben angegriffen wird und man merkt, aha, da ist etwas unterwegs. Das kann ein E-Mail-Account sein, der absichtlich ausgeworfen wird auf verschiedene Webseiten und man schaut, was kommt an Meldungen rein. Das sind aber auch Firewalls von kleinen Unternehmen oder sogar Rechner von Heimanwendern, die eben dazu beigetragen haben und sagen, ja doch, ich möchte freiwillig die Information zurückschicken an Symantec und wir werten die dann anonym auswerten und sehen, was passiert so im Internet.
Und das ist quasi global, da gibt es in der ganzen Welt gibt's die Sensoren, dass sie am Schluss können, quasi die Weltkarte von der Bedrohung zeichnen. Und wo ist dann die Weltkarte jetzt besonders rot?
Also die Sensoren, die weltweit verbreitet sind, also auch in der Schweiz, zeigen, dass natürlich Amerika sehr viele Internetrechner hat und dementsprechend leider auch sehr viele bösartige Sachen. Das heisst, sehr viele von den Kommandozentren von irgendwelchen Botnetzwerken sind in Amerika zu finden. Aber auch Spam ist ein sehr grosses Problem dort und dementsprechend müssen wir sagen, dort wäre sicher rot.
China ist ein gutes Stichwort. Die haben sich gerade die Chinesen bei Google nicht so ganz beliebt gemacht. Haben Sie da als Forscher in diesem Bereich gewisse Erkenntnisse, die uns von der normalen Bevölkerung bislang nicht so zur Verfügung gestanden sind, was da die Hintergründe sind und um was dass es da eigentlich gegangen ist bei den Chinesen, die Google angegriffen haben?
Also genau was passiert ist bei dem Google-Angriff, ob jetzt ein Sign-On angegriffen worden ist und das der Hauptziel war, weiss ich leider nicht. Da müssen Sie Google fragen. Was wir aber sicher wissen ist, dass so gezielte Angriffe eigentlich nichts Neues ist. Also man hat mit Ghostnets und anderen Angriffen schon seit, ich sage es mal, 10 Jahren gesehen, dass das eben publik ist oder eben nicht so publik, aber gang und gäbe ist, weil das ist sehr lukrativ für die Angriffe, so über den digitalen Weg schneller Informationen zu kommen.
Sie haben jetzt auch gesagt an der Präsentation, dass die Betreiber von Botnet, also das sind die, die dann probieren, Spams zu verschicken oder auch Angriffe auf zum Beispiel Cablecom zu führen, dass die Betreiber von diesen Botnets extrem schnell können auf aktuelle Themen reagieren. Zum Beispiel, wenn das Island der Eyjafjallajökull ausbricht, dann sieht man das sofort oder relativ kurz darüber ab. Auch Webseiten, die darüber berichtet werden, für Infektionen benutzt werden. Das ist ja unglaublich eigentlich eine Meisterleistung, das so schnell zu machen. Wie schaffen die Betreiber von diesen Botnets, das so zeitnah zu agieren?
Also die Betreiber sind definitiv recht spontan und können sehr gut reagieren, wenn irgendetwas Neues passiert. Wir haben so gesehen, dass zum Teil das Ganze sogar automatisiert ist. Das heisst, es wird wirklich quasi wöchentlich durchgrabt, was sind gerade so aktive Keywörter, sei es in Google Searches oder eben in Twitter. Und die werden dann abgeglichen. Und wenn etwas besonders häufig vorkommt, wird das automatisch benutzt, um dann wieder eine neue Attacke zu pushen. Das heisst, es muss zum Teil nicht einmal mehr jemand dahinter stehen, sondern es kann sogar automatisiert sein.
Sehr spannend. Sie angekündigt ist ja auch die Veranstaltung mit dem Hinweis, es gäbe den Zusammenhang zwischen dem Drogenhandel und Cybercrime. Zu dem haben Sie jetzt nichts gesagt. Warum? Haben Sie irgendwie doch Drogen ein zu heikles Thema?
Es ist nicht so, dass es ein zu heikles Thema wäre. Der Vergleich ist gegangen wegen dem Paketagent. Mhm. Dass quasi eben anstatt Drogenpakete, die umgeschickt werden und vielleicht im Flugzeug über Grenzen geschmuggelt werden von Ahnungslosen, die ja, zum Teil halt doch müssen wissen, dass sie dafür das Geld nichts Legales machen. Etwas Ähnliches passiert jetzt eben auch im halbdigitalen Bereich, wo über geklaute Kreditkarten Pakete oder Güter gekauft werden, an irgendjemandem seine Wohnadresse geschickt werden und er ist dann quasi zuständig, um die eben weiterzuschicken in irgendein anderes Land und denkt, er macht einen guten Dienst für eine Firma.
Also das ist quasi dann die Frage, wenn man in der Cybermafia mal an die Kreditkartennummern herangekommen ist, dann was macht man eigentlich damit? Und da ist heute die Masche, man kauft über Ahnungs- oder man kauft Sachen, man kauft Güter, aber dass das nicht auffällt, wenn man da irgendwie bei irgendwelchen Läden geht, posten, schaltet man da Mittelsmänner ein und das sind die Paketagenten. Und die, was machen die genau?
So ein Paketagent, eben der wird angeworben, das sieht dann ganz seriös aus mit Webseiten und Handelsregistereintrag, wie wenn es wirklich ein normaler Nebenjob ist. Und der kommt dann für 30 Franken pro Paket eben eine Zulieferung über und muss die mit vorbereiteten Adressetiketten weiterschicken, zum Beispiel nach Russland. Und das heisst für ihn, er denkt, er schickt da ein paar Laptop oder sonstiges Equipment, das eben halt muss umgeschickt werden. Er verzollt die vielleicht sogar ganz normal. Im Hintergrund ist die Ware aber gar nicht rechtens erworben worden, sondern eben mit geklauten Kreditkarten oder sogar gekaperten Online-Konten bezahlt worden.
Also das heisst, wenn man da eine schnelle Verdienstmöglichkeit sieht, wo man irgendwelche Laptops muss auf Russland schicken muss, dann sollte man das Angebot eher doch ablehnen.
Definitiv lieber die Finger weg davon, weil schlussendlich wird früher oder später der Händler, der die Laptops verkauft hat, eben merken, dass die Kreditkarte platzt, dass er das Geld nicht bekommt. Und dann bleibt als Einzige eigentlich nur noch die Wohnadresse, sprich man wird ziemlich schnell eine Klage am Hals haben und das ist definitiv etwas, was sich nicht lohnt.
Marianne Faithfull on Summer Nights am 11 vor 8. Da ist das Digitalmagazin mit dem digitalen Hochsommer und wir haben noch 3 Beiträge, die auf euch warten. Der nächste ist unser Mr. Hardware. Das ist der Heiko mit dem Hardware-Tipp. Wie könnte es auch anders sein?
Ich möchte euch heute ein Gadget vorstellen und zwar den neuen Mac Mini. Für all die, die den Mac Mini nicht kennen, der Mac Mini ist der kleinste PC von Apple. Der ist etwa 20 cm breit und tief, 3,5 cm hoch und hat vorne einen Schlitz zum DVDs hineinschieben. Neuerung ist, dass er neu einen HDMI-Anschluss hat, wo man den Mac Mini direkt kann mit einem neuen Fernseher verbinden kann. Zudem hat er eine schnellere Grafikkarte und einen schnelleren Prozessor. Ich denke, der Mac Mini ist für all die Leute geeignet, die einen kleinen PC für die Stube wollen oder für all die, die möglichst günstig zu einem Apple möchten kommen. Obwohl da günstig sehr relativ ist. Und das wäre mein Kritikpunkt. Der Mac Mini kostet in der Schweiz rund 1'000 Franken. Und das ist wohlgemerkt Basisausführung. Wenn ihr eine grosse Harddisk wollt oder noch Tastatur dazu oder ein bisschen mehr Garantie, dann kostet das schnell massiv mehr. Was mir gefällt am Mac Mini, ist die sehr kompakte Form und der geringe Stromverbrauch. Was mir nicht so gefällt, ist, wie schon erwähnt, der Preis und dass der SD-Kartenslot, wo das Gerät neu hat, sich hinten am Gerät befindet, was ich extrem unpraktisch finde. Vom Mac Mini gibt es noch ein zweites Modell, und zwar den Mac Mini Server. Der Unterschied ist, dass der Server Mac Mini kein internes Laufwerk hat für CDs und DVD und dass auf dem Mac Mini Server die Serverversion von Snow Leopard installiert ist.
Unser digitaler Hochsommer, wir treiben die Temperaturen weiter hoch. Und zwar als nächstes mit dem Beitrag von Mege. Er hat brandneue und brandheisse Informationen zum Google-Handy-Betriebssystem Android in der Version 2.2.
Vor gut einem Monat hat auch Google an ihrer Entwicklerkonferenz die neue Version vom Smartphone-Betriebssystem Android vorgestellt. Es ist das die Version 2.2 und sie nennen sie Froyo, was eine Abkürzung ist für Frozen Joghurt. Was sich dort hauptsächlich so ein bisschen ändern wird, ist, dass die Exchange-Anbindung besser wird, also die ganze Geschäftswelt wird mehr Freude haben an den neuen Android-Telefon. Unter anderem rausgestochen ist mir auch gerade, dass man neu das Gerät kann remotely wipen. Also sprich, man kann es löschen, falls jetzt das Telefon verloren geht, was bei gewissen Geschäftskunden sicher noch wichtig ist. Dann so ein bisschen vordergründig geändert hat, es gibt eine neue Kamera-App, es gibt eine neue Gallery-App, wo so 3D fancy schön aussieht, finde ich nicht gerade sehr spektakulär. Was eher spannend ist, ist, dass man das Telefon kann zu einem portablen Hotspot umbauen. Sprich, wenn ihr 3G-Verbindung habt unterwegs, sagen wir im Zug, über das Natel-Netzwerk also, und ihr habt einen Laptop nebendran, der eigentlich nur Wi-Fi kann, also nur WLAN kann, dann könnt ihr eurem Telefon sagen, es soll so ein Wi-Fi-Hotspot werden, das ist dann wie, es spielt dann wie ein Router, den ihr bei euch zu Hause habt, so ein WLAN-Router, und mit dem Laptop könnt ihr dann auf das Natel connecten und damit sind ihr auf dem Internet auch unterwegs. Das finde ich echt ein spannendes Feature. Was vor allem auch ändern wird, ist, dass die Performance, also die Geschwindigkeit vom Betriebssystem, signifikant schneller. Das habe ich noch nicht gesehen, aber sehr merkbar. Bis jetzt gibt es eigentlich noch nicht, wenn es mir recht ist, noch kein offizielles Update von Google. Und es wird ja zuerst einmal auf den Nexus One-Geräten kommen. Und die anderen Geräte, so gerade speziell die HTC-Geräte, die sind noch immer dran, sich auf 2.1 zu upgraden. Google hat auch gesagt, sie werden das ein bisschen verlangsamen, die Entwicklung, weil jetzt hat man eine rechte Fragmentierung, wie man so schön sagt. Es gibt viele Leute, die noch 1.5-Version von Android auf ihrem Handy haben, wie ich das hatte bis vor ein paar Monaten auf meinem HTC Hero. Und andere sind schon auf 2.1 oder eben bald auf 2.2. Und sie sagen, sie sollen das ein bisschen bremsen und dann vielleicht in näherer Zukunft nur noch einmal im Jahr eine neue Version rausgeben. Das ist auf jeden Fall auch mal spannend, um zu sehen, wie das kommt. Ganz am Rand kann ich allen Leuten, die einen HTC Hero haben zum Beispiel, nur empfehlen, ihr Telefon zu routen und irgendein Custom ROM zu nehmen und auf 2.1 zu upgraden. Das hat mir wirklich extrem viel gebracht. Das Telefon ist ganz anders. Ich hätte schon fast weggerührt, weil ich gefunden habe, es geht Ewigkeit und es wird immer langsamer. Und ich habe es jetzt geroutet seit ein paar Monaten und es läuft wirklich phänomenal viel besser. Also es ist wirklich Welten. Ich kann jetzt da nicht viel mehr sagen darüber und wichtig ist auch zu sagen, dass er sicher Garantie verliert, wenn er das Telefon routet so, und man sollte doch ein bisschen etwas vom Telefon verstehen. Aber HTC sagt ja auch, sie sollten bis Ende Juni wenigstens 2.1 fürs Hero in Europa rausgeben.
Das war der Mega mit seinem Tipp zu Android gewesen. Und jetzt wenden wir uns noch ein bisschen der vergnüglicheren Seite zu, weil die elektronischen Spielzeuge sind ja nicht nur zum Schaffen da, sondern eben auch zum Spielen. Auch Computer hat man schon vor Urzeiten fürs Spielen gebraucht. Und darum spielt das Spiel, das wir euch vorstellen, in der Ursuppe. Spielt das sich ab und vorgestellt wird es von unserem Game Man, Raul Rönemelzer.
Für alle Freunde der entspannten Physik-Games kann ich wärmstens Osmos empfehlen. In Osmos ist man eine Zelle, die eine kleinere Zelle frisst und dabei wächst. Aber selber muss man aufpassen, dass man nicht von grösseren Zellen gefressen wird. Man bewegt sich durch den Raum, in dem man Partikel ausstößt, wie ein Triebwerk. Dabei wird aber die Zellflüssigkeit ausgestoßen und man verliert an Grösse. Also aufpassen. Man muss also schauen, dass man immer genug gross ist, um andere Zellen zu fressen. Das alles läuft ohne nervöse Action ab. Alles sehr entspannt, was auch an der wunderschönen Grafik sowie an den ruhigen Elektro-Tunes liegt. Für alle, die es gerne mal testen wollen, könnt ihr es auf www.hemispheregames.com/osmos ein Demo herunterladen. Ich sage es nochmal, www.hemispheregames.com/osmos. Das Demo kann man dort abladen, so wie kann man dort auch Osmos kaufen. Osmos läuft unter Windows, Mac OS X und Linux und kostet nur in der Vollversion $10, was nicht allzu viel ist. Viel Spass dabei!
Spannende Game-Tipp von Raul Rönemelzer. Ich sage nochmal den Link, das ist hemispheregames.com//, da können wir gut verwechseln. Also einfach das Strichli, das sich auf rechts neigt, müsst ihr tippen auf eurer Tastatur. Und dann Osmos, also O-S-M-O-S. Aber ihr findet den Link ja wie immer auch auf unserer Webseite und anklicken ist ja auf jeden Fall einfacher als abtippen. Phoenix mit Summer Days, 1,5 Minuten vor 8. Ja, und das wär's gsi.
Digitale Hochsommer.
noch nicht sehr hoch, aber dafür umso digitaler. Unsere 68. Ausgabe vom Digitalmagazin. In den nächsten Wochen gibt es Kummerbox live und darum brauchen wir da noch ein paar Fragen von euch, die ihr könnt schicken auf digital@stadtfilter.ch. Da könnt ihr auch allgemeine Rückmeldungen anschicken, wie euch die Sendung so gefällt und so. Besonders gerne haben wir Komplimente übrigens. Ich mache mich jetzt vom Acker. Am Mikrofon verabschiedet sich der Matthias Schüssler. Ich wünsche euch eine gute Woche. Habt's gut. Tschüss miteinander.
Digital ist euch präsentiert worden von me-first.ch, der Website für effizient und gesundes Arbeiten am Computer.